Buster Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Buster Berlin. Mein Name ist Benjamin Golmer und jetzt kommt Folge 328.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Buster Berlin, dem alternativlosen Podcast. Was haben die WM26 und die deutsche Parteienlandschaft gemeinsam? Ist ja klar, es gibt viel zu viele Teilnehmer und bei der Hälfte fragt man sich, warum die überhaupt noch dabei sind. Und die SPD ist dabei so ein bisschen wie Italien. Einst Titelgewinner, heute bedeutungslos.
Leute, das ist kein kleiner kosmetischer Fehler in der Statistik. Das ist eine himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit, die wir nicht hinnehmen dürfen.
Eigentorkönigin Saskia Esken, die verbale Blutgrätsche der Sozialdemokraten. An der Spitze der Partei schon lange ausgewechselt, jetzt ja mittlerweile an der Seitenlinie. Mhm. Also eigentlich ist sie wie ein Hooligan. Darf nicht mitspielen und nervt.
Richtig, ja.
Aber immer noch besser als das Führungsduo Klingbeil-Baas. In der Regierungsmannschaft sind die beiden ja für die Abwehr zuständig und verhindern zielsicher jede noch so notwendige Bewegung.
Ja, aber warum das so ist, das schauen wir uns heute mal an. Und so ganz ist es ja auch nicht richtig, ne? Im Gesundheitssektor, da gibt's durchaus bereits Pläne von Schwarz-Rot. Jubel gibt's für die aber so gar nicht. Im Gegenteil, Fans einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung, die müssen sich da auf eine Niederlage gefasst machen.
Und auch das Derby Arbeitnehmer gegen Gewerkschaften spielt bei uns heute eine Rolle. Außerdem schicken wir die Faktenchecker der Öffis zurück in die Kabine. Die können nach Hause fahren. Denn nur mit Haltung gewinnt man bei uns keinen Blumentopf.
Ein Spiel dauert 90 Minuten, Buster Berlin auch manchmal. Und am Ende gewinnt bei uns die Meinungsfreiheit. Los geht's in den ersten Themenblock.
Ja, los geht's mit Buster 328. Heute wirklich mit einer ganz besonderen Sendung.
Kann Spuren von Fußball enthalten.
Kann Spuren von Irrsinn enthalten.
Atmet den Geist der Zeitlosigkeit.
Zeitlosigkeit, ja, auf jeden Fall. Denn Wumms 1 und Wumms 2 sind ja in diesen Stunden auf großer Reise. Wir machen gleich drei Länder unsicher. Mhm. Auf unserer Sommertour sind wir in Bern, Innsbruck, Nürnberg, Weimar und Würzburg. Darum haben wir diese Folge vor unserem Reiseantritt aufgezeichnet.
Wir legen aber los mit einem ganz heißen Thema.
Kann Spuren von Sommer enthalten.
Ja, aber nur Spuren. Denn am 11. Juni, da war mal wieder Hitzeaktionstag in Deutschland.
Meine Großmutter fragt sich jeden Sommer, wie heiß es wohl wird und wie und ob sie durch die nächste Hitzewelle kommt. Und das ist ein Desaster. Und das ist auch der Punkt, wo sich die Klimakrise und die soziale Frage trifft.
Genau, denn die Oma von Luisa stellt die soziale Frage.
Hoffentlich stirbt Oma Neubauer nicht im Sommer.
Oma Remsma meinst du? Ihr Name ist Dagmar Remsma.
Hoffentlich stirbt Dagmar Remsma nicht im Sommer.
Ja, das stimmt.
Ja, denn dann wäre sie hundertprozentig eine Hitzetote.
Dagmar Remsma, aus dem Leben gerissen mit nur 93 Jahren. Gestorben an oder mit Hitze. Sie war noch so jung. Warum?
Weil ihre geizige Enkeltochter ihr keine Klimaanlage gekauft hat.
Luisa Neubauer! Ihr Stammbaum ist adelig. Ihr Stammbaum ist großindustriell. In ihrem Stammbaum tummeln sich die Millionäre. Aber sie stellt die soziale Frage. Wer, wenn nicht sie?
Na, irgendwer muss uns ja an die Klimakatastrophe erinnern. Stellt euch vor, die Menschen vergessen die Erderhitzung einfach.
Das wäre ja schrecklich.
Ja, richtig. Denn der Klimawandel, der ist so schlimm wie Lungenkrebs, mindestens. Vielleicht aber auch so schlimm wie Lungenkrebs und Hautkrebs zusammen, im Endstadium. Das lernen wir bei Dr. Fabian Fahl, klimapolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.
Denn wenn ein Mensch mit Diagnose Lungen- und Hautkrebs im Endstadium am Ende nur noch Lungenkrebs hat, ist er auch nicht gesund. Krebsgeschwüre müssen behandelt werden, wir müssen die Chemo sein.
Ist der Mensch jetzt der Krebs? Oder die Chemotherapie? Ist der Mensch der Krebs und der Politiker die Chemo? Auf jeden Fall ist das ganz schön kranker Scheiß. Der klimapolitische Sprecher der Linken ist für mich die letzte Generation im Endstadium. Redet nur noch wirres Zeug und macht gefährliche Sachen.
Immerhin warnt er vor der Klimakatastrophe. Benjamin, woran merkst du, dass mal wieder Hitzeaktionstag ist?
Es ist bestimmt fürchterlich heiß. 36 Grad heiß.
Es ist komplett falsch.
35 Grad und mir hängt die Zunge bis in die Kniekehlen?
Auch falsch. Es gibt nur ein zuverlässiges Zeichen für den Hitzeaktionstag. Man sagt es dir.
Das Klimateam der Stadt Rendsburg gibt praktische Tipps zum Thema Hitzeschutz, verteilt etwa die neue sogenannte coole Karte. Hier sind kühle Orte auf Rendsburg Stadtkarte markiert.
Die Rendsburger werden am Hitzeaktionstag in der Fußgängerzone heimgesucht. Parat steht das Team der Stadt. Begleitet von Sat.1 erklärt die Klimaschutzmanagerin Nina Vogel, was bei Hitze zu tun ist.
Das ist ein Angebot von uns, das an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet ist, wo sie sich orientieren können, wo sie in heißen oder an heißen Tagen hingehen können. Das sind dann zum Beispiel Grünzüge. Wir haben auch ganz, ganz viel Grün hier in der Stadt Rendsburg.
Moment. Die Stadt Rendsburg bezahlt eine Klimaschutzmanagerin. Und die erklärt dann, wo die nächste Wiese ist.
Sie erklärt es nicht nur, sie zeigt es auch. Dafür gibt's ja extra so eine Karte aus Papier.
Weil die Menschen nicht wissen, wo sie hingehen können, wenn es warm ist.
Richtig. Die Rendsburger kennen ihre Parks nicht. Die kennen auch nicht ihre Bänke. Die Rendsburger, die wissen auch nicht, wann ihnen eigentlich zu heiß wird. Wann sie zu lange in der Sonne sind, wann sie Probleme mit dem Kreislauf bekommen. Das wissen die Rendsburger alles nicht und darum gibt es die Klimaschutzmanagerin.
Wir machen keine Witze. Das ist das Prinzip hinter dem Hitzeaktionstag. Und diese Frau Vogel, die wird genau dafür bezahlt. Aber das hat auch seinen Sinn, denn wir alle haben uns ja schon lange gefragt, wozu es überhaupt Studiengänge gibt wie Transformationsstudien.
Ich bin Nina Vogler und das hier, das ist meine Masterarbeit, die im Rahmen der Transformation Working Papers Reihe veröffentlicht wird. Und es freut mich, dass von nun an auch noch weitere Menschen, ob das jetzt Forschende sind oder zum Beispiel auch Studieninteressierte oder Studierende von anderen Unis etc., dass die Arbeit eben nicht in der Schublade verschwindet.
Hey Frau Vogel, das Problem in Deutschland sind nicht die Studierenden, es sind die Frierenden. Checkst du es nicht? Du läufst da durch Rendsburg, das ist schon fast in Skandinavien. Das ist so weit weg vom Süden, da kriegen die sogar schon Schnupfen in München, wenn sie nur dran denken, dass es Rendsburg gibt.
Ja.
Und da lässt du dich dann von unseren Steuergeldern als Klimaschutzmanagerin einstellen und laberst die Passanten voll.
Aber es wird ja immer wärmer.
Joppa, hast du das Video nicht gesehen? Die Bürger tragen Funktionsjacken. Die frieren. Es ist außerdem regnerisch. Und die Vogel, die sagt den Leuten, wo eine Parkbank steht. Das ist doch bescheuert.
Ja.
Es ist wirklich Geldverschwendung. Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie unnütze Studiengänge zu überflüssigen Arbeitsplätzen werden. Und wie überflüssige Klimamanager und überflüssige Pläne erstellen und dabei Geld und Ressourcen verschwenden. In Rendsburg. Bevor du da eine Hitzewelle triffst, wirst du wahrscheinlich von einer Horde Elche überfallen. Die essen in Rendsburg kein Schwein, die essen da schon Rentier.
Ich finde, jetzt übertreibst du so einen Ticken.
Nein, ich übertreibe nicht. Zeig uns doch mal bitte das Wetter in Rendsburg am Hitzeaktionstag am 11. Juni.
Okay, hier seht ihr die Wetterstation Hohn. Ja, die heißt wirklich so, klingt wie blanker Hohn. Die befindet sich in der Nähe von Rendsburg auf einem Flugplatz der Bundeswehr und NATO. Hier seht ihr die Temperaturen in der Nacht und am Tag. Wetter.com meldet, nachts war es 6 Grad, tagsüber 16 Grad mit Regen.
Das ist so irre, es ist wirklich kaum zu glauben.
Aber es ist Deutschland.
Wer glaubt, dass wir Hitzeschutz in Rendsburg brauchen, der glaubt auch, dass Migranten in deutschen Freibädern von einer sexgeilen Schildkröte gejagt werden.
Benjamin.
Das ist doch wahr. Tiki, die perverse Schildkröte. Die jagt einbeinige Flüchtlinge durch das Nichtschwimmerbecken. Das denken die doch.
Fake News, Benjamin. Völlig Fake News. Du verbreitest Fake News.
Wie war es denn dann wirklich?
Naja, also Tiki war nicht pervers. Tiki hat keine Einbeinigen gejagt. Tiki hat sie beschützt. Ne? Also pervers war die dicke weiße Frau mit den roten Haaren.
Sommer, Sonne, Sicherheit. Mit diesem Slogan will das Freibad im ostwestfälischen Büren auf sexuelle Übergriffe aufmerksam machen. Doch die Plakate der Kampagne wirken grotesk. So zeigt ein Poster, wie eine weiße Frau mit grimmiger Miene einen schwarzen Jungen mit Beinprothese am Hintern begrapscht. Hat das noch etwas mit der Wirklichkeit zu tun, fragen sich viele.
Ey, mal zum Mitschreiben. Das Problem sind nicht dicke weiße Frauen mit roten Haaren, sondern weiße Frauen mit grünen Haaren.
Wir haben diesen Abschreckungspart, dass wenn ich vielleicht Täter, Täterin bin, dass ich dann nicht oder sehe, okay, das Badpersonal hier ist sensibilisiert, die DLRG-Mitarbeitenden sind sensibilisiert, das ist ja ein Thema, und dann vielleicht nicht gerade etwas machen.
Das ist Deutschland. Deutschland schreibt Hitzeaktionspläne. Wenn im Freibad junge Mädchen begrapscht werden, dann malen wir ein Plakat. Das Plakat zeigt dann aber nicht die Tätergruppe, also nicht etwa Männer, auch nicht Männer mit dunkler Hautfarbe, die laut Zeitungsberichten immer wieder tatverdächtig sind. Das Plakat ist die perfekte Täter-Opfer-Umkehr. Es suggeriert den armen, schützenswerten Zuwanderer. Der ist so vulnerabel, der hat sogar eine Beinprothese. Denn er ist ja in größter Not nach Deutschland gekommen. Und Täterin wird eine schwammige Deutsche. Sie symbolisiert einerseits die komplette Absurdität des Plakats, andererseits auch eine typisch zeitgeistige Sichtweise. Schuld sind die Weißen.
Es war also keine perverse Schildkröte?
Nein, es war viel schlimmer. Es war die typisch deutsche Neigung, Probleme so lange zu drehen und zu wenden, bis sie da landen, wo die eigene politische Meinung sie haben will. Und da, wo sie gesellschaftsfähig ist, wo einem niemand einen Strick draus dreht. Dahin, wo die Fördergelder fließen. Das ist der Ort, an dem die Klimaschutzmanagerin sich mit der Queerbeauftragten trifft.
An diesem Ort wird gegendert. An diesem Ort wird die Klimakatastrophe unter sozialen Aspekten diskutiert. Und von dort ist es dann auch nur noch ein Katzensprung zu Refugees Welcome und dem Traum von einem Deutschland ohne Außengrenzen.
Wer hat Schuld an der Klimakatastrophe? Die Weißen, die Deutschen.
Wer leidet an der Klimakatastrophe? Afrika, der globale Süden.
Wir sind schuld für das Leid von Milliarden. Also dürfen Milliarden auch nach Deutschland kommen.
Das ist die Denkweise der Klimajugend. Das ist die Denkweise von Fridays for Future. Das ist die Denkweise der Linken.
Die Erde wird also nicht zur Venus. Nur weil das Aussterben der Menschheit vom Tisch ist, bedeutet das aber nicht, dass nicht Milliarden Menschen, ja, ich habe Milliarden gesagt, unter dem Klimawandel leiden werden, verhungern, verdursten, flüchten.
Komisch. Jede Woche sitzen wir hier zusammen und sprechen über die schönen Dinge des Lebens.
Ach echt?
Ja, über das Zusammenleben, über den Sommer, über unser schönes Land.
Stimmt.
Ja, aber irgendwie driftet das immer ab, Benjamin. Mit dir wird das irgendwie, das Schöne, immer ganz schnell doof.
Was soll denn das jetzt heißen? Willst du dich trennen? Haben wir eine toxische Beziehung oder was?
Nee, nicht ganz. Aber vielleicht sprechen wir doch einfach mal über irgendwas Unverfängliches. Ja, vielleicht über Fußball.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns über Fußball sprechen.
Die WM wird gleich natürlich auch nochmal Thema, auch sportlich. Jetzt hat das ZDF im Vorfeld mit Ihnen eine Doku gemacht mit dem Titel Echt. Was bedeutet echt sein?
Das Sportmagazin Kicker spricht vor der WM mit dem Fußballtrainer Christian Streich. Echt sein, was heißt das überhaupt im Profifußball?
Oh, da fällt mir viel zu ein. Also echte Liebe zu seinem Verein. Die Spieler wechseln nicht dahin, wo es das meiste Geld gibt, sondern bleiben da, wo ihr Herz schlägt. Und die Profis machen uns auch nichts vor. Da fällt mir ein Beispiel ein. Der Ex-Hertha-Profi Janni Regersell.
Die zahlen Schutzgeld an Leute, damit die so sein können, wie sie sind. Ich bin der Meinung, Fußballer sind die schlimmsten Leute. Was es mit Alkohol angeht, was es mit Drogen angeht, was es mit Escort-Eulen angeht, ob die treu sind. Ich habe alles gesehen.
Janni Regersell hat bei Hertha gespielt, bei Eintracht Frankfurt oder auch dem MSV Duisburg. Grüße ins Ruhrgebiet. Im Podcast von Bilal Kamari spricht er von Drogenexzessen und Prostituierten. Vor allem Mexikaner und andere ausländische Profis hätten Escort-Damen in Anspruch genommen. Aber das gilt nicht nur für die damaligen Zeiten, als er noch Profi war.
Ich weiß auch zu 1000%, den Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß von zwei Spielern, die jetzt aktuell in der Nationalmannschaft sind und
deutsche Nationalmannschaft.
Ja, dass die Schutzgeld zahlen zum Beispiel an Leute.
Jetzt gerade ja. Deutsche Nationalmannschaft.
Ja. Die zahlen Schutzgeld an Leute, damit die so sein können, wie sie sind.
Guten Tag, mein Name ist Joshua Kimmich und ich zahle Schutzgeld
an Antonio Rüdiger.
Das glaube ich sogar wirklich. Aber Spaß beiseite, das wäre doch was, oder? Wenn Profifußballer mal authentisch wären, wenn sie zugeben würden, dass sie saufen und rauchen.
Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient.
für die anderen. Aber Speise hat selber man immer zulegen.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Das war der Fußballer Walter Frosch. Absolute Legende. Er spielte bei Kaiserslautern und St. Pauli. Er ist gelernter Schornsteinfeger.
Walter Frosch hat eine Ausbildung als Schornsteinfeger abgeschlossen. Sein Meister hat er übrigens auch gemacht. Als Schornstein.
Bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt.
Okay, danke schön.
Bitte.
Authentische Fußballer, das wär's doch mal. Freiwillige vor.
Guten Tag, mein Name ist Joshua und ich bin ungeimpft.
Mein Name ist Jürgen und ich bin Kokser.
Mein Name ist Mario und ich bin super.
Das waren Joshua Kimmich, Jürgen Kohler und Mario Basler. Aber einen haben wir noch.
Guten Tag, mein Name ist Rudi und ich bin eine Frau.
Ich schäme mich. Da soll er lieber Frauenfußball pfeifen, weil das geht nicht. Wir spielen hier Fußball, es ist kein Schach.
Tante Käthe, eine echte Legende. Authentisch und echt, so sollen sie ja sein. Unsere Fußballer. Und damit zurück zu Christian Streich und dem Sportmagazin Kicker. Da ging es ja auch um Echtheit. Aber was meint der Kicker denn damit?
Und zum Authentischsein gehört ja für viele auch das Thema Haltung zeigen.
Ach, Haltung zeigen, meinen Sie? Und das war's dann auch mit der Freude am Fußball. Jetzt ist leider Schluss mit lustig. Und mein gleichgeschlechtlicher Partner Joppa wird sich vermutlich von mir trennen.
Richtig.
Pünktlich zur Fußball-WM soll also endlich wieder Haltung gezeigt werden.
Und da sind wir bei Christian Streich genau.
Hey, weißt du, das Geile ist, die merken das ja gar nicht. Nee. Ey, ich komme aus einer Generation, da wurde das 11-Freunde-Fußball-Kultur-Magazin gerade aufgebaut. Ich habe das super gerne gelesen, da war ich irgendwie Anfang 20. Und da wurde beschrieben, Groundhopping, also kleine Stadien, ein bisschen Geschichten über den Fußball erzählt. Mittlerweile ist das eine politische Kampfschrift. Ja, aber genau so muss das ja sein. Der Kicker, meine Güte, die größte Sorge des Kickers in meiner Kindheit war, wie lange eigentlich Erich Ribbeck noch Fußballtrainer ist und wann man den endlich rausschmeißen kann und wie Lothar Matthäus zu Oliver Kahn steht. Mhm. Und heute schicken die zwei Jungjournalisten dahin und die fragen, diese Scheiße, ihr macht einfach immer alles kaputt. Warum macht ihr alles kaputt? Eure Zuschauer wollen das nicht sehen. Eure Leser wollen das nicht sehen. Das ist wie Automotorsport, die wieder darüber berichten, wie hoch der CO2-Abdruck von einem Mercedes ist. Das ist scheiße. Ja. Das ist wie der ADAC, der sagt, also eigentlich sind ja die CO2-Preise noch zu niedrig, weil wir nämlich genau die Leute, um die es bei uns geht, Autobesitzer härter bestrafen müssen dafür, dass sie Auto fahren, dass sie sich fortbewegen. Und genauso sind die Sportmagazine auch. Wir müssen die Fußballfans einfach dafür bestrafen, dass sie Menschen sind, dass sie Männer sind. Das ist in einer Tour so.
Oder vergangene Woche die Apothekenumschau, die hatten wir ja auch noch.
Fürchterlich. Also ich bin schon seit vielen Jahren nicht mehr im Stadion gewesen. Aber irgendwann, da war ich glaube ich in meinen 30ern, hat mich aus irgendeinem Grund jemand dazu überredet, zu einem UEFA-Pokalspiel in das Olympiastadion zu gehen. Wahrscheinlich hieß der UEFA-Pokal da gar nicht mehr UEFA-Pokal, sondern irgendwie UEZASK-Pokal, weil sie ja auch diese ganzen Strukturen aufgebrochen haben. Und dann erfahre ich, dass das Bier, was ich mir gerade für 5 Euro gekauft habe, alkoholfrei ist.
Unangenehm. Sag
mal, tickt ihr noch richtig? Sehr unangenehm. Schmeckt wie Plörre.
Ja.
Ich meine, Stadionbier ist sowieso ohne Kohlensäure. Jetzt auch noch ohne Kohlensäure und ohne Alkohol.
So,
und dann erfahre ich, dass das nur Vorgabe der UEFA ist. Weil es wahrscheinlich zu gefährlich ist, wenn Hertha BSC gegen, was weiß ich, LASK Luhansk spielt. Irgendeine Mannschaft, die keiner kennt, die auch keine Fans mitbringt.
Weil die keinen Alkohol vertragen.
Das ist so blöd. So, und jetzt habe ich mittlerweile mitbekommen, dass es in etlichen Bundesliga-Stadien alkoholreduziertes oder alkoholfreies Bier gibt.
Deswegen gehe ich nicht ins Stadion.
Alles kaputt. Ja, so, aber ein Wort noch dazu. Eigentlich war es für den Mittelteil vorgesehen, aber es drückt jetzt einfach, ja?
Bitte.
Was ich auch nicht mag, ist, wenn einige 100 Fußballfans in der Kurve das komplette Stadion ausräuchern mit ihren bengalischen Feuern. Stimmt.
Und nochmal zurück zu Christian Streich, ne? Da sitzt er schon am ersten Tag der WM da im Fernsehstudio und zeigt Haltung. Im ZDF, zur besten Sendezeit.
Beispiel, das ist mit den Schiedsrichter. Es wird einfach behauptet mit dem Schiedsrichter, ja, der gehört einer Terrororganisation an. Der Schiedsrichter aus dem Sudan.
Hatte Kontakte zu einer Terrororganisation. Ja. Ohne dass Beweise vorgelegt
werden. Ohne keine Beweise. Der kommt aus dem Sudan.
Der Fußballtrainer Christian Streich zeigt Haltung. In diesem Fall gegen die Vereinigten Staaten und gegen US-Präsident Donald Trump.
Nur leider liegt da knapp daneben. So 1.500 Kilometer daneben. Die ZDF-Frau Katrin Müller-Hohenstein versucht ihm zu helfen und ergänzt Somalia.
Der habe Somalia. Zu, Somalia.
Aber einen Christian Streich hält man mit Fakten nicht auf.
Terrororganisation, weil die Sudanesen halt so grundsätzlich meistens Kontakte zu einer Terrororganisation haben. Also hochgradig rassistisch auch aus meiner Sicht. Und dann wird sowas behauptet.
Sudan oder Somalia, Hauptsache Italien. Hochgradig rassistisch, diese Amis.
Ist es eigentlich rassistisch, wenn sich eine Runde aus 7 schwerreichen Weißen im ZDF-Studio in Berlin über Rassismus unterhält?
Hochgradig rassistisch.
Und ist es rassistisch, wenn der Moralapostel den Unterschied zwischen Sudan und Somalia nicht kennt oder faktenfrei dahin sabbelt?
Das ist hochgradig rassistisch. Ich finde diesen Christian Reich aus Freiberg hochgradig rassistisch.
Herr Streich, nochmal zum Mitschreiben. Der Sudanese schneidet anderen Menschen die Köpfe ab, und zwar in Belfast. Der Somalier steht unter Terrorverdacht, und zwar in Washington.
Das war jetzt aber populistisch.
Ja.
Aber Kollege Joppa hat ja einen wahren Kern getroffen. Das Video eines Sudanesen in Belfast ist um die Welt gegangen. Mit unfassbarer Brutalität hat er auf sein Opfer eingestochen. Das war übrigens ein Weißer, ein Nordire. Der Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia wollte zur Fußball-Weltmeisterschaft einreisen. Die USA haben ihm das aber untersagt. Mit der Begründung, er habe Kontakte gehabt zu einer Terrororganisation.
Wo ist jetzt eigentlich die Aufregung? Der deutsche Verfassungsschutz verlässt sich regelmäßig auf US-Erkenntnisse zu Terroristen und hat damit schon lange einige Terrorverfahren begründet.
Wo ist denn jetzt die Aufregung? Meine Aufregung ist ganz woanders. Der beste Schiedsrichter Afrikas darf nicht in die USA einreisen, weil er möglicherweise Terroristen in Somalia kennt. Der Übergangspräsident von Syrien war selbst Terrorist. Und wann hört man denn auf, Terrorist zu sein? Wenn man verurteilt ist und dafür gebüßt hat, dann ist er ja immer noch Terrorist. Einer der meistgesuchten Terroristen war das. Auf der Terrorliste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der wird im Weißen Haus empfangen. Das ist übrigens meine Aufregung.
Darüber könnte sich der Fußballtrainer Christian Streich doch mal aufregen.
Das wird er aber nicht tun, Herr Joppa.
Nein.
Weißt du, warum er das nicht tun wird? Weil das irgendwie nicht so richtig en vogue ist.
Natürlich nicht.
Weil den syrischen Übergangspräsidenten, den feiern ja selbst die Syrer bei uns. Da werden wir den doch nicht kritisieren.
Ja, und Christian Streich bräuchte dazu ja auch die richtigen Fakten, ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Fakten. Man muss sie ja erstmal kennen. Und dann muss man sie auch noch verstehen.
Fußballfans sind Bürger. Und Fußballtrainer sind auch Bürger. Und Wirtschaftsbosse sind auch Bürger und Bürgerinnen. Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden.
Das sagte Christian Streich als Trainer des SC Freiburg im Januar 2024. Was wohl der Anlass war? Hoho, das war eine ganz große Sache. Der Geheimplan gegen Deutschland. Das geheime Treffen der AfD. Um Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund abzuschieben, zu deportieren. Abgehalten fast am selben Ort wie die Wannsee-Konferenz. Der Geheimplan gegen Deutschland, die berühmte Korrektivrecherche. Christian Streich ruft alle auf, gegen die AfD zu arbeiten, denn nach der Korrektivrecherche kann keiner mehr sagen, er habe es nicht gewusst.
Weiß Christian Streich eigentlich, was daraus geworden ist? Hat er sich danach noch damit beschäftigt? Hat er die Beteiligten dazu gesprochen? Ihre Sichtweise gehört?
Ich vermute nein.
Hat er denn wenigstens gelesen, was Medien später dazu geschrieben haben? Also zum Beispiel Holger Marx im Deutschlandfunk, Mai 26. Desinformation gibt es auch von links. Die Berichte des Medienkollektivs Korrektiv über das Potsdamer Treffen sind ein Lehrstück in Sachen Desinformation. Emotionen, eine moralische Mission, übertriebenes Framing, das schadet Faktencheckern und nützt der AfD.
Legal Tribune Online schreibt im März 26, Korrektiv verliert Streit um Kernaussage in Potsdam-Bericht. Die AfD-Politikerin Gerrit Hui ist erfolgreich gegen Korrektiv vorgegangen. Das Landgericht Berlin II verbot unter anderem die Aussage, es sei auf dem Potsdamer Treffen um einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger gegangen.
Die Neue Zürcher Zeitung vom April 26 schreibt, von wegen Geheimplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger. Korrektiv erhält eine juristische Ohrfeige. Die Geschichte des Recherchenetzwerks über ein Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern bricht in sich zusammen. Und übrigens hat vergangene Woche ja auch die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen alle Beteiligten eingestellt. Kein Volksverrat, keine Volksverhetzung, nichts, gar nichts. Das Ding ist durch.
Also Christian Streich hat natürlich dazu nichts gelesen, außer damals die Schlagzeilen und vielleicht noch dieses irre Theaterstück am Berliner Ensemble gesehen. Ja, oh Gott. Ich glaube aber auch, dass die meisten Journalisten überhaupt nicht up-to-date sind, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Ich war schon sehr überrascht, als ich auf der Internetseite von Deutschlandfunk Kultur diesen Beitrag gefunden habe. Also gibt es da offensichtlich einen Journalisten, der sich weiter damit beschäftigt hat und der sich auch traut. Was bedeutet denn das, was da zu lesen ist beim Deutschlandfunk? Mhm. Das bedeutet, dass die ARD nur Scheiße gebaut hat, dass das ZDF Scheiße gebaut hat, sicherlich auch der Deutschlandfunk Scheiße gebaut hat. Die haben alle Scheiße gebaut.
Ja, richtig.
Echte Journalisten haben sich das Brimborium damals einfach erstmal angeschaut. Mhm. Und dann haben sie berichtet, dass da etwas berichtet wird. Und dann haben sie mit Menschen gesprochen wie Ulrich Vosgerau, die vor Ort waren und darum dann medial und gesellschaftlich vernichtet wurden. Oder sie haben mit den anwesenden CDU-Politikern gesprochen. Sie haben also über die Hintergründe der Recherche berichtet, Fragen gestellt und aufgezeigt, mit welchen schmutzigen Methoden Korrektiv und Greenpeace da eigentlich gearbeitet haben. Echte Journalisten haben darüber berichtet, mit welchem Hass danach die Zivilgesellschaft auf die Straße gegangen ist. Mit welchem Schaum vor dem Mund. Das waren aber nicht die Journalisten, die ein Budget von 8 bis 10 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung haben, denen wir unser Geld geben müssen, ansonsten landen wir zur Not auch im Knast. Wir haben aber darüber berichtet, wie aus einer fadenscheinigen Korrektivrecherche der Versuch wurde, eine ganze Partei zu verbieten. Denn das war der Sinn der Aktion.
Christian Streich hat das nicht getan. Er hat sich mit voller Kraft an die Spitze der Bewegung gesetzt. Ein Gutmensch an der Spitze des Gutmenschen-Mobs. Er baut schon mal den Pranger, damit Menschen, ganze Gruppen und Parteien gehängt werden. Das ist Christian Streich. Und das macht er auch noch aus dem Tal der Ahnungslosen.
Und die Maria Furtwängler ist 102 Jahre alt und hat gesagt im Bundestag, sie hat gesagt, sie sieht, was hier passiert und sie sieht ganz viele Parallele zu der Weimarer Republik. Hat diese Frau gesagt mit 102 Jahren.
Maria Furtwängler ist heute 59 Jahre alt. Sie ist Schauspielerin und sie hat diese Worte nie gesagt.
Der Fußballtrainer meinte Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende.
Ist es eigentlich Holocaust-Verharmlosung, wenn Streich den Unterschied nicht kennt? Nein. Es ist bloß peinlich. Mailand oder Madrid? Hauptsache Somalia. Maria oder Margot? Hauptsache Holocaust. Wannsee oder Potsdam? Hauptsache AfD-Verbot.
Diese Peinlichkeit holt sich das ZDF ins Haus und der Kicker. Und dann reden sie über Haltung zeigen. Und dann sitzen sie da in ihren Pastellfarben auf der Gebührencouch und reden sich ein sauberes Gewissen ein. Die schwerreichen Systemlinge.
Es hat dann doch noch geklappt für Miroslav Klose. Vielleicht können wir das Tor zum 2:0 auch noch sehen. Und für Miroslav Klose ein innerer Reichsparteitag, jetzt mal ganz im Ernst.
Klose feiert einen inneren Reichsparteitag. Das sagt Katrin Müller-Hohenstein bei der WM 2010.
Was viele übrigens nicht wissen, intern beim ZDF nennt man sie Katrin Hitler-Wallenstein.
Nein.
Wegen ihres historischen Wissens.
Wirklich?
Nein. Ich wollte einfach mal die Stimmung ein bisschen auflockern.
Ja, ja, mit einem Hitlerwitz.
Ja, sag bloß, das hat jetzt nicht geklappt. Nein? Dann versuche ich es nochmal. Erinnern wir uns doch alle nochmal gemeinsam an die Weltmeisterschaft in Katar.
Muss das sein?
Nur ganz kurz. Unsere Bundessportministerin Nancy Faeser hat ja eine schicke Binde um ihren Arm gespannt.
Ja, unsere Fußballer, die haben sich dann die Hand vor den Mund gehalten. Und als sie sich dann fußballerisch blamiert haben, wurden sie dafür im katarischen Fernsehen veralbert.
Damals wollten sie ja auch ganz toll Haltung zeigen. Der beste Vorschlag kam aber aus der Redaktion der Bild. Es spricht der Vize-Chefredakteur für Sport, Karl Underberg.
Warum nicht nach dem ersten Tor und jedem Tor? Es klingt verrückt, aber es ist ein Zeichen, was sie uns nicht nehmen können. Ein Kuss auf den Mund von zwei Spielern. Der Torschütze wird von jedem Spieler auf den Mund geküsst. Ist nicht schlimm, mache ich mit meinem Sohnemann auch. Wäre ein Zeichen. Können die Kataris uns nicht nehmen.
Spitze! Da wird jedes Elfmeterschießen zur Orgie. Jetzt weiß ich auch, warum wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. Es wollte halt keiner ein Tor schießen. Wie heißt der Typ, der da den Vorschlag gemacht hat?
Das ist Karl Underberg.
Wohl zu viel gesoffen. Was ist denn das für ein Kümmerling?
Nein, das ist bei der Bild ganz normal. Der Unterberg musste früher jeden Morgen in den Arsch von Julian Reichelt kriechen. Deswegen ist ein Küsschen noch harmlos.
Jetzt ist Julian Reichelt ja nicht mehr da. Ich frage mich, wo kriechen die Bildleute eigentlich jetzt jeden Morgen hin?
Wollen Sie mich verarschen oder wie?
Nee, das ist ernst gemeint.
Diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen.
Großartig. Kevin Kurani, der ist jetzt auch irgendwo in irgendeiner funktioneller Weise tätig, oder? Trainer? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht.
Ich fand den immer lustig. Wir starten mal in unseren zweiten Themenblock. Und da wir hier ja schon immer ein Weilchen zusammensitzen und jetzt ja mittlerweile auch schon wieder über ein halbes Stündchen, müssen wir nochmal die Frage stellen, ist Friedrich Merz noch im Amt?
Gute Reise weiterhin, meine Damen und Herren. Gute Reise weiterhin.
Gute Reise, Herr Merz. Aber nein, bitte nicht zu früh freuen. Nach unseren Recherchen ist der alte Fritz noch immer Herr im Kanzleramt.
Warum sollte während einer Weltmeisterschaft denn auch mal was Gutes passieren, ne? Im Gegenteil, während alle auf den rollenden Ball schauen, da wurden in der Vergangenheit immer wieder weitreichende politische Entscheidungen getroffen. Kostprobe gefällig?
WM 2006. Während Miro Klose und Lukas Podolski die Welt zu Gast bei Freunden hatten, wurde im Bundestag die große Mehrwertsteuererhöhung vorbereitet.
WM 2010. Spanien spielt sich unter dem lauten Klang der Vuvuzelas in Südafrika zum Titel. Im Deutschen Bundestag bereitet man die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge vor.
Ich sag noch ein Wort zum Thema Vuvuzelas. Das ist das Bescheuertste, was ich je gehört habe. Eine Vuvuzela ist wirklich direkt aus der Hölle. Aber damals hat man sich das auch nicht so wirklich getraut zu sagen. Manch einer hat gesagt, also sie nerven ja schon ein bisschen, ja, die Vuvuzelas. Dann, nee, das ist hier eine südafrikanische Kultur. Ey, wenn das eure Kultur ist, dann haltet die bitte raus aus unserem Fußball. Das ist so scheiße gewesen.
Lauter Rummeln und...
auch wieder ein Beispiel für falsch verstandene kulturelle Offenheit. Hm. Wenn ich Fußball gucken will, hat eine Vuvuzela da wirklich nichts zu suchen. EM 2012. Am Abend des Halbfinalspiels Deutschland-Italien in Warschau wurde in nur wenigen Sekunden im Bundestag ein neues Meldegesetz beschlossen. Wegen massiven Protesten wurde es dann aber später wieder kassiert.
WM 2014. Deutschland wird in Brasilien Weltmeister. Juhu! Und im Bundestag wird eine milliardenschwere Reform der erneuerbaren Energien mit langfristigen Folgen für unsere Strompreise diskutiert.
Und deswegen musste ja ich die Entscheidung treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt jemanden, der zu 100% irgendwie bereit ist.
Sagt Bundeskanzler Jogi Löw.
Übrigens, während der WM 2018 in Russland hat es keine großen politischen Entscheidungen in Berlin gegeben. Warum? Naja, wir sind ja schon vorher ausgeschieden.
Richtig.
In der Vorrunde. Und dann lag der mediale Fokus wieder auf Frau Merkel und dem damaligen Asylstreit mit Horst Seehofer. Mhm. Und schlecht gelaunten Fußballfans will man auf keinen Fall Zumutung zumuten.
Ja, spannend das Ganze. Und was blüht uns denn jetzt während der WM 26? Möglichkeit 1? Nichts. Überhaupt nichts. Denn diese Koalition ist so zerstritten, bevor die irgendeine Reform auf den Weg bringen, braucht es noch ein paar Dutzend Teambuilding-Maßnahmen.
Spargel mit Sauce Hollandaise und ein Glas Wein. Die SPD hatte gestern auf der Spree dazu eingeladen, um etwas zu tun für bessere Stimmung in der Koalition. Und natürlich wurde auch über die Reformvorhaben beraten. Details wurden nicht bekannt.
Natürlich nicht. Und noch schwieriger wird's, wenn man den Verhandlungstisch erweitert, etwa um Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften. Auf X postete der Kanzler vor wenigen Tagen ganz stolz: Gute Lösungen entstehen im Dialog. Gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften haben wir beraten, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitsmarkt stärken, Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Und das ist in den nächsten Wochen von höchster Priorität. Und darunter dann ein malerisches Gruppenbild auf dem Balkon des Kanzleramts. Aber ganz so malerisch war das Treffen dann doch nicht, der Deutschlandfunk berichtet.
Regierungssprecher Cornelius sprach anschließend von einer konstruktiven Atmosphäre. Es habe Einigkeit geherrscht, dass der Wirtschaftsstandort vor großen Herausforderungen stehe. Auch seien weitere Gespräche vereinbart worden. Moment, das klingt doch eigentlich super. Es geht doch voran.
Naja. NTV kommentiert.
Das ist ja nicht von Erfolg gekrönt. Also im Vorfeld haben wir viele rote Linien gehört. Es scheint ja nicht einmal Einigung dahingehend zu bestehen, welchen Befund wir überhaupt haben. Müssen Deutsche zum Beispiel mehr arbeiten, ja oder nein? Da scheint es keine Einigung zu geben. Insofern ist total fraglich, wie diese beiden Seiten sich jetzt am Ende überhaupt einigen wollen, außer darin, dass man nicht öffentlich weiter streiten will. Wobei, selbst das wird man aber nicht einlösen können.
Wir haben es also quasi mit einem Stellvertreterkrieg zu tun. Für die Union in der schwarzen Ecke, ding, ding, die Arbeitgeberverbände. In der roten Ecke ziehen für die SPD in den Ring DGB, Verdi und die Sozialverbände.
Im Kern geht es um Fragen wie: Soll die Rente erhöht werden, ja oder nein? Inwieweit können Arbeitszeiten ausgeweitet oder flexibilisiert werden? Wo kann Bürokratie abgebaut werden? Vermögensteuer, ja oder nein? Und wie können Arbeitsplätze auch langfristig gesichert werden?
Und da wird gekämpft bis aufs Blut.
Einschüchterung, Rufmord, Diffamierung, Korruption, Vetternwirtschaft, das alles ist an der Tagesordnung.
Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, einst im Vorstand der Jusos, später SPD-Generalsekretärin und heute schärfste Waffe der Sozialdemokraten im Kampf gegen den Koalitionspartner.
Wie könnte eigentlich so ein Schlagabtausch zwischen Arbeitgebervertretern und Gewerkschaftern aussehen? Wie läuft so ein Treffen ab? Wir haben da so eine Vermutung und würden das jetzt ganz gerne mal für euch nachstellen.
Herr Joppa ist der Bonze mit der Zigarre, also der Sprecher der Arbeitgeber. Ich schlüpfe in die Rolle des Kämpfers für Arbeitnehmerrechte. Bekomme ich da auch eine Requisite? Vielleicht eine soziale Hängematte?
Ha! Oh nein, Entschuldigung, ich bin ja hier Teil der internationalen Arbeiterbewegung.
Richtig.
Los geht's, der Ring ist frei. Herr Kollege, die Wirtschaft steckt im dritten Jahr der Stagnation. Die Insolvenzen steigen, Investitionen gehen zurück und ganze Industriezweige denken über Abwanderung nach. Also als Wirtschaftsvertreter sage ich, irgendwann müssen wir doch anerkennen, dass wir ein Problem haben.
Da bin ich als Gewerkschafter ganz bei Ihnen. Und das Problem lautet, die Arbeitnehmer haben immer noch nicht genug Geld.
Das ist Ihre Analyse.
Selbstverständlich. Wer mehr Geld hat, kauft mehr. Wer mehr kauft, stärkt die Wirtschaft. Für Sie zählen immer nur Gewinne und Produktivität. Haben Sie schon einmal an die Menschen gedacht? Die Leute brauchen endlich Respekt.
Sie bekommen Lohn.
Das ist nicht dasselbe. Sie betrachten Arbeitnehmer immer nur als Produktionsfaktoren.
Ja, und Sie betrachten Arbeitgeber immer nur als Selbstbedienungsladen.
Die Beschäftigten haben ein Recht auf eine ausgeglichene und bessere Work-Life-Balance. Wir fordern die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.
Und wer bezahlt das?
Jetzt kommen Sie schon wieder mit Geld. Es ist eine lästige Angewohnheit von Unternehmen, ständig auf ihre Finanzen zu achten. Wissen Sie, was das eigentliche Problem in Deutschland ist?
Ich ahne jetzt Schlimmes.
Zu wenig soziale Gerechtigkeit.
Ich hätte auf zu wenig Wirtschaftswachstum getippt.
Wachstum ist nicht alles. Die Menschen haben Angst.
Die Unternehmer auch. Vor den nächsten Stromrechnungen, den Gewerbesteuern, vor den Sozialabgaben, den nächsten Berichtspflichten, vor dem nächsten Quartal.
Das klingt jetzt aber sehr pessimistisch. Immerhin haben wir in Deutschland einen starken und tollen Sozialstaat.
Unsere Sozialausgaben sind höher als das Bruttoinlandsprodukt der Niederlande.
Gut, dann sagen Sie doch endlich, worum es aus Ihrer Sicht überhaupt geht, warum wir eine Krise haben.
Na, vielleicht wegen zu wenig Reformen, zu viel Bürokratie, dem Fachkräftemangel.
Falsch, also auch. Aber ich glaube, der Kern des Problems liegt ganz woanders.
Da bin ich ja mal gespannt.
Naja, diese Energiepreise sind ja schon der Wahnsinn.
Ach was.
Für viele Beschäftigte ist das eine richtige Katastrophe.
Und für viele Betriebe ebenfalls. Ohne diese Energiepreise würden manche Firmen deutlich besser dastehen.
Und die Arbeitnehmer hätten mehr Geld im Portemonnaie.
Eigentlich müssten wir jetzt darüber reden, wie es überhaupt zu diesen Preisen gekommen ist.
Ja, und wer die Entscheidung getroffen hat, welche Parteien das alles beschlossen haben.
Und welche Arbeitgeber und Gewerkschaften da laut Beifall geklatscht haben.
Aber die Zeit haben wir jetzt gar nicht mehr. Vielen Dank für das konstruktive Gespräch. Ich schlage vor, wir treffen uns dann im Juli noch einmal 2027.
Ja, gut. Aber kein Wort zu Energiewende und Russland-Sanktionen. Schon gar nicht an die Presse. Kann das in Teufels Küche bringen.
Einverstanden. Bis dann. Ich freue mich.
Ja, so könnte es aussehen. Der Klassenkampf. Und wer ist jetzt der Verlierer? Naja, im Zweifelsfall der dumme Steuerzahler.
Aber das war jetzt natürlich reine Fiktion. Ist doch alles nur Spaß. Und wie gesagt, beschlossen wurde da erstmal gar nichts. Geht ja nur um unsere Wirtschaft.
Wir haben uns die Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland mal auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamts angeschaut. Das Ergebnis: bis 2017 ging es ja mit wenigen Abweichungen praktisch immer bergauf.
Doch dann begann der Abstieg.
Tatsächlich sind wir also nur noch auf dem Niveau der frühen 2000er Jahre. Und wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut, so produzieren wir rund ein Viertel weniger, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre.
Und nochmal, die tatsächlichen Gründe dieser Entwicklung werden in Deutschland sowohl von Regierung als auch von Medien und großen Teilen der Wirtschaft weiterhin totgeschwiegen.
Dann brauchen wir auch keine Reform, denn die würden an dem Problem überhaupt nichts ändern, sondern sie vermutlich nur schlimmer machen. Da sind wir eigentlich ganz froh, dass unsere Koalition überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Stellt euch mal vor, die setzen tatsächlich was um. Das wäre erstmal übel.
Ja, Benjamin, du vergisst jetzt aber die WM. Und das ist die schlechte Nachricht. Am Ende dürfte es mal wieder ein ganz böses Erwachen geben.
Wacken verteidigt im Bundestag ihren Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform. Das milliardenschwere Sparpaket verlange allen etwas ab, niemandem aber Unzumutbares, so die Gesundheitsministerin. Die Reform soll Krankenkassen entlasten und einen erneuten Anstieg der Zusatzbeiträge verhindern. Noch vor der Sommerpause will die Bundesregierung das Gesetz durch den Bundestag bringen.
Oh oh, der WM-Fluch schlägt wieder zu. Die Gesundheitsreform der CDU-Ministerin ist allerdings eher eine Finanzreform und alle werden schön zur Kasse gebeten.
Zum Hintergrund, die gesetzlichen Kassen erwarten im kommenden Jahr ein Defizit von 16 bis 19 Milliarden Euro. Die zu den Gründen, da kommen wir dann später noch, aber zuvor schauen wir mal auf die 5 Punkte, die Nina Wagen mit ihrer Reform jetzt umsetzen will.
Punkt 1. Höhere Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte. Die Eigenbeteiligung für Patienten soll steigen. Auch so manch Vorsorgeuntersuchung soll dann nicht mehr von den Kassen übernommen werden.
Das soll dazu führen, dass weniger Menschen einen Arzt aufsuchen, vor allem wenn es eigentlich unnötig ist. Könnte aber auch bedeuten, dass manche Krankheiten zu spät erkannt werden. Langfristig könnten die Behandlungskosten dann sogar steigen.
Herr Pfannenberg, Ihre Gewebeproben sind zurück. Tja, wie soll ich es Ihnen klar machen? Sie haben Krebs.
Punkt 2. Die kostenlose Mitversicherung von Familienangehörigen wird eingeschränkt. Sie gilt künftig nur noch für Personen, die Kinder bis 7 Jahre betreuen oder Angehörige zu Hause pflegen.
Bedeutet, Familien, die das betrifft, müssen mehrere hundert Euro pro Monat zusätzlich zahlen. Das klassische Modell der Hausfrau wird bestraft. Eine Folge könnte auch sein, dass am Ende sogar mehr Menschen in staatliche Unterstützungssysteme wechseln.
Punkt 3. Sparvorgaben für Krankenhäuser. Kliniken sollen weniger Geld bekommen und ihre Ausgaben stärker begrenzen. Dagegen sind die Proteste derzeit besonders laut.
Die wahrscheinlichen Auswirkungen? Weitere Klinikschließungen. Besonders im ländlichen Raum, da verschwindet die Versorgung. Es gibt längere Anfahrtswege und eine Überlastung der verbliebenen Häuser. So Wagens Plan.
Sie hat dich doch informiert, oder?
Ja, ja, nur...
Also komme jetzt nicht mit Rache oder Vergeltungsbedürfnis.
Punkt 4. Sparvorgaben für Ärzte und Praxen. Sobald ein Arzt etwa eine bestimmte Fallzahl im Quartal überschreitet, sinkt die Vergütung für jeden weiteren Patienten drastisch. Auch finanzielle Anreize für offene Sprechstunden werden abgeschafft.
Bedeutet im Umkehrschluss, entweder behandeln die Praxen weniger Patienten oder sie verdienen pro Behandlung weniger Geld. Es drohen Praxisschließungen. Bei Psychotherapeuten, da sieht's richtig übel aus. Von Hebammen jetzt mal ganz zu schweigen.
Punkt 5. Einschnitte bei Pharma- und Arzneimitteln. Ärzte sollen nur noch das billigste Produkt verschreiben. Es wird weniger von den Kassen übernommen. Und die Pharmaindustrie soll einen größeren Teil der Kosten tragen.
Kann man gut finden. Man kann aber auch sagen, ein weiterer Industriezweig, der dann wohl in Deutschland Arbeitsplätze abbaut. Wir sind zunehmend auf Produkte aus dem Ausland angewiesen. Und Engpässe, die sind vorprogrammiert.
Es ist jetzt extrem wichtig, die Lücke, die in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, zu schließen, um stabile Beiträge zu haben.
Ach was, wie war das? 16 bis 19 Milliarden? Und mal wieder geht die Lösung der Regierung am eigentlichen Problem vorbei. Das haben wir bei der Wirtschaft gesehen, sehen wir auch im Gesundheitswesen.
Wir haben es ja schon mal gesagt und wir wiederholen es auch gerne. Wenn die Beitragszahler mit ihrem Geld andauernd Leistungen für Menschen mitfinanzieren müssen, die nie in dieses System einzahlen, funktioniert das nicht.
Ganz konkret bei Bürgergeldempfängern. Die Kassen zahlen für die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern pro Jahr 10 Milliarden Euro, bekommen aber nur rund 1 Milliarde dafür vom Bund wieder. Die Hälfte dieser Empfänger haben noch nicht einmal die deutsche Staatsbürgerschaft. Dieser Anteil wächst dank der Asylpolitik immer weiter.
Wenn der Bund diesen Teil komplett übernimmt, kann er die Kassen deutlich entlasten. Bedeutet aber auch, dass alle Steuerzahler dann dafür aufkommen müssen. Aber leider wird ja gar nicht erst die Frage gestellt, warum die Zahl der Bürgergeldempfänger überhaupt so hoch ist und welche Rolle Migration dabei spielt.
Klar kann man auch die Frage stellen, ob jede Operation, jede Behandlung und jeder Arztbesuch wirklich notwendig ist. Wahrscheinlich nicht, aber auch hier gibt es von der Politik wieder mal nur Symptombehandlung. Jeder wird zur Kasse gebeten und soll den Gürtel enger schnallen.
Und wir sind uns sicher, das wird auch so beschlossen. Vielleicht in Nuancen abgeändert, aber im Kern wird's teuer. Und das ist das eigentliche Problem. Das wird nämlich außen vor gelassen. In ein paar Jahren, da wird's dann wieder teurer. Und in ein paar Jahren, da wird's dann auch wieder teurer. Sie pumpen unser sauer verdientes Geld lieber in Energiewende, Demokratie, NGOs und nach Kiew, anstatt diesem Land mal auf die Beine zu helfen.
Aber das kriegt ja keiner mit, denn es ist ja Weltmeisterschaft.
Aber nach der WM, das sind Wahlen. Und da gibt's dann für manche ein ganz böses Erwachen.
Herr Juh, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, fragst du dich immer. Woran halt die Lehen?
Tja, woran hattet ihr Lehen?
Die Frage dürft ihr dann selbst beantworten.
Ja.
Wir kommen zum Web-Tipp.
Mhm.
Das ist ein musikalischer Tipp und der stammt von Volker aus der Basta Berlin Gemeinde. Er hat uns geschrieben und uns auf eine Band aufmerksam gemacht, die in den 80ern in der DDR viele Fans hatte. Und genau diese Band feiert jetzt offenbar ein kleines Comeback.
Ja, Amor und die Kids heißt die Gruppe. Unter anderem bekannt durch ihren Hit Komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Trashiger Pop-Rock mit Texten, die bei der Führung der DDR nicht ganz so beliebt waren. Jetzt sind sie wieder gemeinsam ins Studio gegangen und haben da was ganz Neues aufgenommen.
Alles schon mal da gewesen heißt das neueste Werk und hier kommt ein kleiner Ausschnitt.
Die Wissenschaft hat viel versprochen, alles schon mal da gewesen. Weltuntergang in ein paar Wochen, alles schon mal da gewesen. Ganz objektiv von einer Seite, alles schon mal da gewesen. Am Ende sind wir alle pleite. Nur noch schlechte Laune überall. Das hatten wir schon mal. Die Schnauze voll, die Taschen leer.
Wohl wahr. Amor und die Kids waren das mit ihrem Song Alles schon mal da gewesen, zu finden auf ihrem YouTube-Kanal und unter der Folge auch nochmal verlinkt. Ganz spannend übrigens, wenn man sich das Video auch anguckt, da sieht man im Hintergrund so einen Blonden. Da dachte ich mir, ach, den kenne ich doch am Schlagzeug. Das ist Tobias Künzel von den Prinzen, der mit dem Sebastian Krumbiegel, dem Aktivisten, ja auch immer noch auf der Bühne steht. Da denke ich mir so, sprechen die nicht über Politik? Klammern die das aus?
Das wäre doch toll, wenn die über Politik sprechen
Stimmt.
würden. Ist doch schön, wenn unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen.
Das ist wahr. Oder Herr Künzel hat gar keine andere Ansicht und spielt einfach gerne Schlagzeug.
Das wäre auch schön.
Ja.
Es ist nämlich nicht notwendig, dass man ständig seine Ansicht sagt. Hm. Man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben.
Ich habe mir eine RBB-Sendung oder MDR-Sendung mit Amor und den Kids angeguckt. Da war auch Künzel und Amor. Und eine Stunde. Und so sehr der Moderator auch versucht hat, politische Statements aus denen rauszukriegen, haben sie nicht gemacht. Fand ich schön.
Ja, man muss nicht zu allem eine Meinung haben, aber Frauenfußball ist richtig scheiße. Ey, Leute, ich glaube, es gibt niemanden, der so viel Frauenfußball geguckt hat in seinem Leben wie ich. Ja, Heidi Mohr, könnt ihr mal googeln. Ich war dabei, als sie ihre Karriere so richtig...
Ich hätte aber was zum Schreddern für dich. Magst du?
Oh, ist es Heidi Mohr? Nein, es ist Uschi Braun. Uschi von der Leyen.
Ich glaube, der Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt.
Das ist ja das Schöne, wisst ihr, Leute, das ist ja ein satirischer Podcast. Es gab ja in der vergangenen Woche ein Urteil des Bundesgerichtshofs und da geht es ja darum, wie man über Menschen berichten darf. Mhm. Also, dass man auch entlastende Fakten präsentieren muss.
Ja.
Wenn du jetzt, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit Herrn Streich.
Ja.
Ich mache keine Beispiele mehr. Aber ich habe extra den Rechtsanwalt gefragt, ob es auch für satirische Formate gilt. Naja, er meinte wahrscheinlich nicht. Satirische Formate arbeiten ja mit der Überspitzung. Sie arbeiten ja mit der Provokation. Wir dürfen ja durch Presse-, Meinungs- und Kunstfreiheit auch Dinge sagen. Das ist ja das Tolle. Und wisst ihr was? Genau das muss strapaziert werden. Denn genau da unterscheiden wir uns ja als liberale Demokratie von Scheißstaaten. Was uns wieder zur EU-Kommission bringt.
Ja.
Drohnen, Fische, Kriegsveteranen. EU-Kommission legt neues Russland-Sanktionspaket vor. 21. Paket mit Strafmaßnahmen.
Ja, in der Tat. Ich glaube, unter anderem ist dabei...
Um den russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, hat die EU-Kommission am Dienstag ein neues Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Wer beim russischen Militär seit Kriegsbeginn gedient hat, darf nicht mehr in die EU einreisen.
Noch nicht mal, wenn er da nicht mehr kämpfen will? Also es wäre doch dann ein Flüchtling, Kriegsflüchtling. Naja, aber aus jedem Fall haben sie auch die Ölpreise. Ja, da wollen sie auch, das ist jetzt auch Teil des Sanktionspakets. Also Preisobergrenze für russisches Öl soll ausgesetzt werden, wird also wahrscheinlich noch teurer. Und außerdem ist ein Importverbot für bestimmte Metalle und Autoteile aus Russland geplant. Freunde, jetzt mal ganz im Ernst. Das 21. Sanktionspaket. Wie gut waren die 20 davor, wenn wir jetzt ein 21. machen?
Mit denen haben wir sie auch schon in die Nähe des Verhandlungstisches gezwungen.
Ja, und Kaja Kallas, die sagt ja, ja, also Russland, da haben wir jetzt, der volkswirtschaftliche Schaden für Moskau ist 1,2 bis 1,5 Billionen US-Dollar. Ganz schwierig auszurechnen, wie groß der wirtschaftliche Schaden für die EU ist. Es gibt verschiedene Studien,
ja,
die sagen aber so 1 bis 2 Billionen und langfristig weit über 2 Billionen. Wer sitzt hier jetzt eigentlich am längeren und wer am kürzeren Hebel?
Was mir auffällt, ist, dass ich derzeit vermehrt Berichte darüber lese, dass es jetzt Russland besonders schlecht geht wirtschaftlich und dass deswegen das Kriegsgeschehen kippt.
Stimmt.
Es ist für mich ein Signal dafür, dass es der Ukraine gerade richtig schlecht geht.
Ja, es ist so. Ganz genau. Ich meine, wir lernen doch irgendwie aus der Vergangenheit, aber unsere Öffis und wie sie alle heißen, die lernen halt überhaupt nicht. Die machen Aktivismus.
Dann habe ich gelesen, natürlich in der Bild, also der Ukraine-Zeitung für Deutschland, ja, dass die liquiden Mittel der russischen Regierung langsam zur Neige gehen. Ich dachte mir so, unsere Regierung spricht nicht mal mehr von liquiden Mitteln.
Liquide, das war schon, das ist, nee.
Ich glaube, es ist nicht so einfach, Staatshaushalte miteinander zu vergleichen. Dementsprechend kann es schon sein, dass es um den russischen Haushalt auch schlecht geht. Aber ich weiß ganz genau, wie es um den deutschen Haushalt steht. Und dem geht es so richtig beschissen.
Ja. Und das, zwar auf Generationen.
Ja, das liegt an richtig schlechten Politikern. Ich habe gerade gehört, irgendwo im Berliner Osten wird jetzt eine neue freiwillige Feuerwehr gebaut.
Mhm.
Schöne Geschichte so. Dann die 6 Millionen dafür, die stammen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz.
Ach was.
Weil die Grünen da unbedingt einen Klimaschutz rein verhandeln mussten. Was hat jetzt eine freiwillige Feuerwehr mit dem Klimaschutz zu tun? Nix, es steht bloß da.
Wenn du das Feuer löschst, dann...
Ach nee, dann raucht es ja erst. Das ist ja auch ganz schlecht, ja.
Aber wir sind auch wieder durch für heute. Unser Fazit, früher da hieß es Brot und Spiele. Heute reichen offenbar Fußball-WM und Hitzesommer. Wir empfehlen trotzdem gelegentlich einen Blick nach Berlin, denn da wird wieder fleißig gearbeitet, leider muss man sagen. Und deshalb abschließend unser ganz wichtiger Appell.
Reißen Sie sich zusammen, liefern Sie, begegnen Sie den Menschen mit Respekt.
Britta Hasselmann von den Grünen. Für Ihre Partei bedeutet Respekt, dass man Andersdenkende selbstverständlich toleriert. Allerdings nur als Sündenbock und hinter dicken Brandmauern. Wir freuen uns hingegen über abweichende Meinungen und das wird es dann kommende Woche wieder hier im Kontrafunk zu hören geben. Ich bin Benjamin Golme, auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.